FC Thekenphilosophen. Der Talk rund um den 1. FC Köln. Mit Ralf Friedrichs, Julian Witzel und exklusiven Gästen.
Hallo und herzlich willkommen bei den FC Thekenphilosophen. Bei den Thekenphilosophen, die ein bisschen sauer sind. Das liegt nicht nur daran, dass der FC 3:1 gegen Heidenheim verloren hat, sondern die Art und Weise, denke ich mal, die war wirklich sehr bedenklich. Und wir haben uns heute gedacht, das ist eigentlich eine passende Sache. Wir haben in den nächsten Tagen unser Live-Talk, dass wir beide auch mal alleine, der Julian und ich, die Sache hier sozusagen besprechen und nehmen uns heute mal richtig Zeit. Als erstes mal herzlich willkommen zurück nach deinem kleinen kurzen Ausfall der letzten Woche, Julian Witzel von der WAZ.
Grüß Danke. Dich. Und ich muss sagen, ihr habt das okay gemacht letzte Woche.
Dankeschön. Ja, okay gemacht.
Nee, war gut.
Ja, ja. Red dich noch irgendwie raus hier. Also jetzt fängst du auch noch an. Der FC hat mich schon
genug geärgert. Opa hätte immer gesagt, zufrieden.
Ja, zufriedenstellen.
Also wenn er immer nach seinem Befinden gefragt wurde.
Hat sich stets
zufrieden,
bemüht.
Ne? Naja, nee, also war gut. Und der Ralf ist übrigens auch hier.
Ja, wunderbar. Und ich arbeite daran, dass das beim nächsten Mal noch besser wird.
Nein, war alles gut. Wirklich. War ein toller Gast, will ich jetzt noch mal kurz Parodi laufen lassen, wenn ich jetzt mal so sagen darf.
Olaf ist immer ein Geschenk.
Genau, also viele tolle Zusendungen auch im Nachgang bekommen. Viele wünschen ihn sich ja sogar beim FC wieder.
Ja, ich habe das auch gesehen. Also das, ich habe ja auch während der Ausgabe gesagt und war überrascht, dass dann im Nachhinein das so oft noch bestätigt worden ist. Also der Wunsch ist durchaus noch da. Er hat sich halt einen guten Namen gemacht. Aber gut, wer weiß, vielleicht besteht ja auch bald wieder dafür ein bestimmter Bedarf. Aber dafür sind wir ja heute auch zusammengekommen, genau, um darüber zu reden.
Ja.
Ich meine, was soll man lange drum herum reden? Das war schon, wenn ich deine Blitzanalyse gehört habe, peinlich hoch 1000.
Ja, es war bodenlos, finde ich. Es war genau so, wie man sich das dann vorstellt, wenn eine Mannschaft Sommerfußball spielt, finde ich. Absolut überhaupt keine Energie auf dem Platz. Auch wirklich dieser letzte Wille hat gefehlt. Und wenn dann sogar ein Marius Bülter im Nachgang sagt, ja, man hat gemerkt, bei uns haben 2-3% gefehlt. Sorry, das kann ich aber einfach nicht, man sollte und darf auch immer offen und ehrlich sein, aber wenn man sowas sogar ausspricht, ist das für mich ein absolutes No-Go.
Ja.
Und es hat ja noch mehr als weitreichendere Folgen, also gerade auch auf die Trainerposition, finde ich.
Also definitiv, weil vor allen Dingen, es wurde ja vorher auch sehr stark darauf Bezug genommen, dass man eben jetzt weiß, man steht im Fokus, man weiß, man ist so gut wie gerettet, da wusste man noch nicht, dass einen Tag danach oder kurz danach die Bayern und Leipzig dafür sorgen würden, dass der FC dann auch endgültig mathematisch gerettet ist. Aber man hat im Vorfeld ganz klar gesagt, ne, das ist ja auch ein Charaktertest, so, das ist genau das, was wir wollen. Wir wollen zeigen, dass wir mehr oder weniger ready oder auf Sendung oder wie man auch immer heutzutage sagt, dass sie da sind. Und da war leider nicht viel von zu sehen. Fing schon direkt komisch an, dass da auch ein Spieler suspendiert wurde, weil er, ich sag mal, das Anschwitzen verschlafen hat. Ich meine, passieren.
Wenn das so ein bisschen Sinnbild ist, was die ganze Truppe gerade an dem Tag dann vielleicht so ausgestrahlt hat, so ein bisschen dieses Laissez-faire, nicht wach sein, im wahrsten Sinne des Wortes, wenn man zu spät ist beim Anschwitzen und dann gilt vielleicht Simpson Pusey, der in dem Falle so ein bisschen als Sinnbild der Mannschaft, was die dann nachher selber auf dem Platz ohne ihn gezeigt hat. Mhm. Wobei ich sagen muss, generell finde ich das okay, wenn dann ein Spieler auch so eine gelbe Karte bekommt oder ja, in dem Fall ist ja fast mehr eine rote Karte, wenn er aus dem Kader gestrichen ist.
War ein Spiel, ja. Mhm.
Die Frage ist halt, hätte man das so rigoros gemacht, wenn es um was gegangen wäre? Das ist dann auch wieder eine andere Sache, ne?
Also da bin ich jetzt auch der Meinung, ich glaube, wenn man da noch wirklich einen Punkt gebraucht hätte oder vielleicht sogar einen Sieg, dann hätte er definitiv die beste Mannschaft aufgestellt. Aber das ist jetzt hypothetisch.
Ja, ja, da soll man dieses berühmte Zeichen setzen. Ne? Also ja, also alles andere als Werbung für den Trainer Wagner und für die ganze Mannschaft, weil das war wirklich gar nichts, fand ich. Also gar nichts mit Abstrichen, vielleicht hier und da einige Gelegenheiten noch in der ersten Halbzeit. Aber selbst in der ersten Halbzeit, finde ich, du hast durchgehend gemerkt, dass es nicht das ist, was diese Mannschaft auch zu leisten imstande war, schon über die Saison. Und dann so die Punkte herzuschenken, gerade wenn man überlegt, wie eng es im Abstiegskampf zugeht und dass du dann quasi selber so direkt auf diesen Abstiegskampf auch noch eingreifst, finde ich nicht in Ordnung. Also finde ich wirklich unterirdisch.
Ja,
also kann ich gar nichts anderes zu sagen.
Ja, es ist, ich sitze dann da und gucke mir das an. Also wie einfach geht das hier gerade, wie die da durchmarschiert sind. Also allen Respekt vor Heidenheim, also gar keine Frage. Die haben natürlich auch ein gutes Spiel gemacht. Aber es ist ja jetzt auch nicht so, dass man da vor Ehrfurcht erstarren musste. Die waren natürlich verhältnismäßig gut drauf. Die glauben an ihre Chance und haben das schon gut gemacht. Ich will das in keinster Weise hier irgendwie kleinreden. Aber der FC hat die auch einfach machen lassen. Das war viel zu einfach.
Ja, ja, gut. Exemplarisch ist natürlich dieses 1-0 dann.
Ja,
ne?
Also
dieser Schenk, was macht er da? Fehlpass von Schenk. Und dann, gut, dann wurde zwar überall geschrieben, gut, in der Mitte verliert er das Kopfballduell. Stimmt zwar, aber das war ein Mittelfeldspieler, der aus dem Mittelfeld rangerückt kam. Mhm. Also hat wieder einer aus dem Mittelfeld dann auch gepennt. Also die waren halt alle überhaupt nicht wach und nicht da. Und,
ich meine, Kaminski wäre nicht mitgelaufen.
Genau, ne? Genau, also weil da stand halt, und er verliert auch noch das Kopfballduell. Ich finde, da tut man ihm so ein bisschen Unrecht, aber es war natürlich sein unfassbarer Fehlpass im Aufbauspiel. Ja, ja. Und von den Dingern hat er in den letzten Wochen 2-3 drin gehabt. Haben manche im Stadion jetzt auch schon gesagt, oh, der hat bestimmt schon den Vertrag unterschrieben. Das wäre so der klassische FC-Move, ne?
Ja, ja, genau. Kaum ist der Vertrag unterschrieben, genau. Da lassen die Leistungen nach. Ne? Das hat man leider schon sehr oft.
Und ich finde, du sagst ja auch richtig, Heidenheim war die letzten Wochen gut drauf, auch formtechnisch ja sogar letzte 5 Spiele beste Mannschaft der Bundesliga. Und die haben auch ein sehr ordentliches Spiel gemacht. Die haben auch gute Umschaltmomente gehabt. Ich finde, die haben auch unheimlich viele Spieler, die auch so den Frank Schmidt verkörpern. Hier so ein Meinker hinten. Mhm. Der ist ja nicht nur der verlängerte Arm von Frank Schmidt, der ist ja quasi Frank Schmidt selbst.
Ja.
So ein bisschen. Ne? Also
der hat irgendwie der Klon.
In 3 Jahren keine einzige Minute in der Bundesliga verpasst. Also alles schön und gut, aber meiner Meinung nach kannst du dieses Spiel vielleicht sogar verlieren. Aber wenn du alles gibst und wenn du versuchst, an dein Leistungsminimum ranzukommen und es klappt am Ende vielleicht nicht, dann verlierst du 2-3 und die Bude ist am Ende wie vernagelt oder sonst was. Aber nicht so. Also es geht halt einfach um diese Art und Weise des Auftritts, finde ich. Und das ist kann es nicht sein.
Offensiv fand ich es jetzt gar nicht so schlecht. Also vor allem in der ersten Halbzeit. Die erste Halbzeit, würde ich auch mal sagen, war noch so, wo man sagen kann, ja okay, wenn ihr jetzt das dreht, dann vergessen wir die erste Halbzeit.
Aber es gab schon Pfiffe zur Halbzeit.
Ja, ja, die gab es schon. Aber im Nachhinein hat sich herausgestellt, dass die erste Halbzeit die bessere war. Ne?
Ja, ja, das also stimmt, das gebe ich ja auch recht. Also offensive Momente hatten sie ja in der ersten Halbzeit und da hätte es zur Halbzeit trotzdem nicht 1-2 stehen müssen. Ne? Ich glaube, einmal in der Mitte, ich weiß nicht, ob es El Malav oder Bülter, wo er dem nicht richtig hinterm Ball kam, stand er eigentlich ziemlich frei, dann noch ein geblockter Schuss. Also klar, die hatten da Ansätze oder mehrere Chancen auch, aber es wurde ja dann immer schlechter. Und das hat sich halt auch so auf die Ränge natürlich übertragen. Und also die Unzufriedenheit wurde einfach immer größer und größer. Und da hat man halt gemerkt, heute passiert da auch nichts mehr.
Ja.
Weil halt dieser letzte Wille auch nicht da war, dieses Spiel dann irgendwie zu drehen. Das hat sie ja in den letzten Wochen, Monaten hin und wieder dann doch wieder ausgezeichnet. Späte Tore oder sonst was. Ne? Aber das
ist gerade bei der Mannschaft eigentlich ein bisschen erschreckend, weil bis dato hat sie dieses Verhalten nicht gezeigt.
Genau.
Sie war eigentlich immer da, selbst wenn sie mal schwächer gespielt hat. Der Kampf hat immer gestimmt, die Bereitschaft war da, man ist oft wiedergekommen. Dass das nicht immer klappen kann, ist okay, aber ich meine, war die Spannung einfach weg? Ich meine, da muss man jetzt einfach mal sagen, okay, der Vortag war dann die Entscheidung. Leipzig gewinnt und dann abends gewinnen auch noch die Bayern, auch wenn sie sich schwer getan haben. Vielen Dank an den Kollegen Urbich, ne, unser ehemaliger Spieler, der uns mehr oder weniger mit den Arsch gerettet hat. Ne? Also, was heißt Arsch gerettet? Wir wären wahrscheinlich auch so nicht mehr abgestiegen. Aber trotzdem, in dem Moment war es dann rechnerisch klar. Und auf einmal sinkt dann wieder alles runter. Das muss natürlich auch ein bisschen Trainerjob, dann hinzugehen und zu sagen, oho, die fangen jetzt an, so ein bisschen zu träumen nach dem Motto, wir können uns hinlegen und so. Und
ja,
da muss ich dazwischen greifen, was er ja bei Simpson Pusey dann auch gemacht hat.
Ja, aber genau, nicht nur ein bisschen, finde ich, weil es geht ja auch um seine Zukunft und es geht ja auch um die Zukunft einiger. Gut, wir wissen es nicht genau, aber ich glaube nicht, dass die Zukunft von allen Leihspielern auch final geklärt ist, zum Beispiel. Also es gibt ja noch verschiedene Interessen innerhalb der Mannschaft, dass man auch ein gutes Spiel hinlegt. Also darüber hinaus, dass man sich vielleicht auch mal von anständig verabschieden möchte nach so einer Saison voller Hütte. Ne? Also darum geht es ja auch. Aber genau das wäre doch so ein Spiel, wo man gesagt hätte, oh, die Mannschaft ist gerettet. Sie spielt gegen eine Mannschaft, für die geht es ums Überleben, wirklich ums nackte Überleben, weil denen hätte ja noch nicht mal ein Punkt gereicht. Und dann würde man sich doch wünschen, wenn man sagt, oh, der Wagner, der kann die Mannschaft aber so einstellen, dass sie trotzdem da alles gibt und dann trotzdem den Sieg einfährt. Und das genaue Gegenteil war natürlich der Fall. gerade in der Woche, wo ja der Kessler die Tür, finde ich, für ihn schon sehr weit aufgemacht hat, meiner Meinung nach auch zu weit und auch unnötig weit.
Früh auch, ja.
Also du hättest auch einfach sagen können, wir spielen die Saison zu Ende, wir warten die zwei Spiele ab. Aber das war ja fast schon so ein Jahr. Und das fand ich auch, also vom Timing her von Kessler, sehr unpassend, muss ich wirklich sagen. Also,
da hat Kess für mich auch einen strategischen Fehler gemacht. Zeigt aber auf der anderen Seite, dass er ihn wahrscheinlich unbedingt haben will. Ne?
Oder dass die Messe sogar schon gelesen ist.
Ja, wahrscheinlich. Ne? Und so, du hörst ja auch dann auch in den Interviews an, nach dem Motto, wartet mal ab, da kommt bald was. Ne?
So, ja, ja.
Also und jetzt kommt noch so ein Punkt. Ich habe eben noch mal den Geistblock, die Kollegen von Marc Merten und Co. aufgeschlagen und lese eine Überschrift. Da habe ich schon wieder Puls bekommen, obwohl ja eigentlich das Spiel jetzt schon lange her ist. Von wegen Spieler werben für René Wagner. Also nach dem Motto, der soll es dann werden. Ich sag mal, die beste Werbung wäre es gewesen, dieses Spiel ganz anders zu gestalten. Da hättet ihr für ihn werben können. Weil ich sag mal, auf dem Platz habe ich das nicht gesehen, dass ihr den behalten wollt.
Ja, oder viele wählen sich dann schon in einer gewissen Komfortzone, wenn sie wissen, dass der bleibt.
Ja.
Kann ja auch ein guter Punkt sein, ne? Also nach dem Motto, bei dem sind meine Schäfchen im Trockenen. Ja. Also wäre jetzt ja nicht so ganz von der Hand zu weisen, wenn man ehrlich ist, wenn du gerade dieses Spiel in Betracht ziehst.
Ja.
Und es mehren sich jetzt halt so ein bisschen auch die Fehler, die er selber macht, finde ich.
Ja, ja.
Bei dem, was man so am Anfang auch gelobt hat, oh, der wechselt auch gut, hat quasi übrigens auch über die gesamte Saison, muss man jetzt mal sagen, war es jetzt wieder so ein Spiel, wo er meiner Meinung nach den noch mit besten Mann mit Kraus ohne Not nach 60 Minuten vom Platz holt.
Ja.
Zum Beispiel.
Unter anderem, ja.
Und damit geht es ja weiter, wenn man noch letzte Woche die Dreierwechsel von Union noch im Hinterkopf hat.
Ja, das sogenannte Vercoachen, wo einen Tag später dann eingefallen ist, dass der Kaminski doch irgendwo ein Problem hatte gesundheitlich. Ne?
Ja, ja.
Das fand ich dann auch so ein bisschen erbärmlich. Ich meine, warum geht man, habe ich auch letzte Woche dem Olaf gesagt, mein Gott, warum geht man nicht mit Humor damit um oder versucht das ein bisschen ironisch also in irgendeiner Form zu sagen, ja Mensch, da habe ich einfach daneben gelegen. Ich hatte einfach das Pech, dass in dem Moment die drei, die ich gebracht habe, dann es nicht gebracht haben.
Das hatten, glaube ich, sogar,
ist ja manchmal auch ein bisschen
das hatten, glaube ich, sogar die Geistblock-Kollegen auch aufgegriffen im Sinne von punktetechnisch war es schon mal gut, Medienarbeit muss er noch ordentlich dazu lernen. Ich glaube, das war jetzt auch in der Woche unter anderem geschrieben. Und das ist ja genau der Punkt. Also dann geht es ja darum, wie verkaufst du vielleicht auch die Sache im Nachgang.
Ja, ja.
Und das war ja auch schlecht gemacht.
Kann
ja,
das man ja war gar nicht gut.
Genau, also kann man ja gar nicht anders sagen. Ne?
Ja,
und dann geht es diese Woche, finde ich, mit den Wechseln auch wieder weiter, die es auf jeden Fall nicht besser gemacht haben. Also ich habe es jetzt extrem an Kraus, finde ich, aufgezogen. Aber der fiel mir halt als einziger neben Bülter, muss man sagen, auch wirklich noch positiv auf. Und da habe ich gedacht, wieso wird der Mann denn jetzt ausgewechselt? Also Ja, fand ich komplett unverständlich. Und ja gut, dass einige oder die meisten da wirklich unter Normalform performt haben, komplett klar. Irgendwo hat der Schenk ja sogar eine 6 bekommen. Ich finde, eine 6 ist immer extrem hart. Eine 6 ist ja für mich so eine Arbeitsverweigerung. Ich finde, eine 5,5 hätte es gereicht.
Naja,
aber es stand natürlich dann exemplarisch einfach für den Tag. Und das ist auch logisch, weil das irgendeiner so abgewatscht wird. Und in dem Fall war es dann eher, aber an ihm scheinen sich auch einige Geister, muss ich sagen, mittlerweile.
Was mich an der Sache auch so gestört hat, ist dann, dass die zweite Halbzeit, wo wir eigentlich schon dachten, also es muss jetzt eine Steigerung kommen, dann immer schlechter wurde. Ne? Irgendwie hatte ich nie das Gefühl, dass da wirklich ein Ruck durch die Mannschaft geht. Ich meine, ein Trainer hat ja in der Halbzeit die Möglichkeit zu reagieren. Er kann die Mannschaft einstellen, er kann sie motivieren, er kann sie niederschreien, er kann sie aufbauen, er hat alle Möglichkeiten. Aber irgendwie hatte ich nicht das Gefühl, dass da groß was passiert ist. Also das ist ja sowieso so eine Sache. Bei René Wagner vermisse ich sowas wie eine Handschrift. Ne? Also ich habe bisher noch keine großartige gefunden. Das ist eigentlich nicht groß anders als unter Kwasniok. Vielleicht ein kleines bisschen sachlicher von der Art und Weise, wie er sich ausdrückt und von der Art und Weise vielleicht auch, wie die Mannschaft ein bisschen spielt. Man könnte auch sagen, staubtrockener, ein bisschen langweiliger.
Ja, unter Kwasniok gab es übrigens nie zwei Heimniederlagen in Folge. Also ich meine, wenn man jetzt mal so tiefer in die Statistik eindringt und ich werde es nie beweisen können, aber ich würde alles drauf wetten, was ich habe. Vielleicht ist das noch nicht allzu viel, aber die 30 Punkte für den Klassenerhalt, die hätte er auch geholt. Bin ich mir sicher. Aber das ist natürlich total hypothetisch, aber das, was du sagen willst, ist ja quasi, eigentlich ist nichts besser geworden.
Also die 26 hatten wir, soviel ich weiß, schon also entlassen worden.
Genau.
Also das 6 Punkte hat ja jetzt geholt. Ja.
Und du brauchst ja jetzt weiß man ja, man braucht die 30. Gut, man muss natürlich einberechnen, man durfte niemals gegen Pauli verlieren. Mhm. Also hätte er dann auch nicht gedurft. Ja. Aber wenn das Spiel dann auch unentschieden endet und dann holst du noch irgendwo, also ist es jetzt nicht außergewöhnlich, dass er in den 6 Spielen auch 6 Punkte geholt hätte.
Zumal, das ist ja auch eine Rechnung, die wir heute auch so ein bisschen aufgemacht haben. Alle.
Plus der einzige Wagner-Sieg war gegen eine Mannschaft in Unterzahl. Ne?
Ja, erstens Unterzahl, zweitens auch einiges an Spielglück. Es lief ein bisschen für dich. Da haben wir ja auch hier diskutiert seinerzeit nach dem Motto, der Unterschied zwischen Kwasniok und Wagner ist, dass Wagner das Spielglück zurückgebracht hat.
Ne? Genau, wie die Woche zuvor gegen Frankfurt. Aber das ist dann vielleicht nur diese kurz währende Hype.
Ja, ja.
Und der ist ja jetzt schon wieder verflogen. Dann,
ja, ne? Schau mal, du holst 6 Punkte, aber hauptsächlich gegen Mannschaften, die selbst in einem absoluten Formloch waren. Ne?
Stimmt, auch
also,
ein Punkt.
Da ist der einzige Mannschaft, die eigentlich nicht im Formloch war, war Heidenheim. Ja. Alle anderen, wenn du jetzt mal schaust, Frankfurt, dann hatten wir ja St. Pauli, die waren auch alles andere als gut.
Union.
Und da hatten wir Glück, dass wir da in der letzten Minute noch den Elfmeter gemacht haben.
Union mit dem ersten Punkt nach 4, 5 Spielen auch wieder. Ja, genau. Unter anderem, also ja klar. Also, ja,
also da ist jetzt nichts dabei. Leverkusen war witzigerweise das beste Spiel. Aber erstens war Leverkusen grottig und zweitens hast du es ja trotzdem verloren.
Genau.
Also es ist am Ende... Ist das genau der Punkt, wo ich mich frage, wenn Thomas Kessler jetzt überall hingeht und, sagen wir mal, diese lobpreisenden Worte für seinen Trainer ausspricht? Ja, ich sag mal so, was ist der groß anders gewesen als unter Kwasniok? Der hätte die wahrscheinlich genauso geholt. Ne? Also da, ich weiß es nicht, ist schwer zu sagen, ist ja auch wieder hypothetisch.
Kann natürlich sein, dass die Mannschaft so zerstritten war mit dem Trainer, dass es gar nicht anders ging, um diesen Wechsel zu dem Zeitpunkt zu vollziehen. Und dann kann es natürlich sein, oder wird ja auch sein, oder wird ja auch so nach außen kolportiert, oder das geben die Spieler ja mit ihren Statements dann auch indirekt zu, dass der Draht zu Wagner halt ein guter ist und dass deswegen in der Mischung jetzt für die Wochen auch okay war. Deswegen, ich würde jetzt das gar nicht so ankreiden, dass es dann zu dem Zeitpunkt gemacht hat und jetzt nach der Saison dann vielleicht aber auch sagt, für die Zeit war es auch okay, aber jetzt muss man mit Blick auf die Zukunft dann vielleicht dann trotzdem nochmal in sich gehen und sagen, ja, schauen wir mal, und nicht bevor diese letzten 2 Spiele gespielt sind, eigentlich jedem schon mal zu erklären, der bleibt jetzt auch.
Ja, ja, ja.
Also wie du schon eben gesagt hattest, das ist für mich viel zu vorschnell. Gerade wenn du eine Analyse hast von 8 Spielen, kannst du doch nicht nach 6 schon entscheiden. Also egal, wie es gerade steht, ja, der bleibt auf jeden Fall. Also das ist für mich extrem kurz gegriffen, wenn man Richtung Zukunft denkt dann auch.
Ja, ja. Also, ja, es ist, zumal die Spielweise sich, wie gesagt, nicht viel geändert hat. Also es sind keine signifikanten Änderungen gewesen, das würde ich mal so sagen. Ne? Und im Prinzip muss der Plan ja jetzt schon in der Schublade sein, wie sie nächstes Jahr spielen wollen. Da kann man natürlich noch nicht beurteilen. Wir können ja nur die paar Spiele beurteilen, die René Wagner uns jetzt angeboten hat mit seiner Mannschaft. Und da muss ich wirklich sagen, habe ich erhebliche Zweifel, ob das ausreichend ist, in einer Liga, die nächstes Jahr bestimmt ein bisschen stärker sein wird. Schalke kommt wieder. Schauen wir mal, wer noch da jetzt alles sich noch demnächst rumtummeln wird. Also es wird bestimmt nicht einfacher.
Nee, einfacher wird es natürlich. Nee, auf keinen Fall. Also wenn Schalke klar, und dann vielleicht jetzt doch noch Hannover beispielsweise aufsteigen und je nachdem, wer runtergeht, dann hättest du in Anführungszeichen schon mal gar keinen klassischen Absteiger mehr in der Liga. Und das wäre ja schon mal was ganz Neues, weil dieses Jahr hat ja jeder direkt erstmal gesagt, auch etatmäßig etc., Heidenheim und Pauli, die musst du eigentlich hinter dir lassen.
Ja,
also auch Aufsteiger hin und her. Also eigentlich muss es mindestens Platz 16 sein und dann musst du halt mal gucken, wen du noch so hinter dir lassen kannst.
Richtig.
Und die Rechnung kannst du mit einem Aufsteiger wie Schalke schon mal nicht machen, weil gut, Schalke ist finanziell trotzdem extrem angeschlagen, aber ist halt trotzdem nicht dieser klassische Aufsteiger qua Wucht etc., ne? Also ähnliche FC-Dimension eigentlich. Deswegen schon sehr kompliziert. Und vor allen Dingen, das ist ja auch das eine, ist, wie das Innenleben ist etc., wie er auf die Mannschaft wirkt. Aber der Kessler muss natürlich auch mit einbeziehen, wie jetzt schon mal die Wirkung nach außen ist und wie auch die Stimmung nach außen ist. Weil der neue Trainer muss auch die Fans ja mitnehmen. Und wenn du gehört hast, was für ein Five-Konzert gestern nach dem Spiel war, dann ist das jetzt erstmal keine überragende Grundlage für einen Trainer, um die neue Saison zu starten. Auch frisch und auch eine Art Neuanfang wirklich zu setzen. Also, weil im Moment ist er halt eher noch der Kwasniok-Co.
Es ist die Frage, hat er jetzt die Mannschaft stabilisiert und sie letztendlich in den Klassenerhalt geführt? Das hat er natürlich gemacht, sonst wäre der Klassenerhalt nicht gesichert. Oder hat er sie eher so über die Ziellinie begleitet? Das ist vielleicht jetzt ein bisschen hart, aber auf der anderen Seite so, man Ich weiß
ja nicht. Gut, da man,
ich sagte ja eben schon die Handschrift.
Ne? Da man ja eine extrem mickrige Punktzahl jetzt nur gebraucht hat, um noch drin zu bleiben, ist es dann vielleicht trotzdem auch Zweiteres. Hm. Wobei man dann dazu sagen muss, dafür kann er ja nichts.
Nee.
Also erstmal Überschrift nach der Saison ist, wenn jetzt einer ein Jahr auf dem Mars gewesen wäre oder so und der kommt zurück und dann sagst du, okay, wir sind aufgestiegen, standen kein einziges Mal auf dem Abstiegsplatz und haben zwei Spieltage vor Schluss die Klasse gehalten. Da würde ja jeder erstmal sagen, ja, das dürfte ja eine sehr solide Saison gewesen sein. Ne? Also,
wie fandst du denn die Saison? Also ich meine, wir werden natürlich die große Analyse, hier nochmal auf den Live-Talk zu sprechen kommen.
Mal gucken, was uns Samstag erwartet.
Ja, aber das müssen wir natürlich jetzt ausschließen. Aber wir werden ja, wie gesagt, auch am Sonntag, und für alle, die jetzt noch Interesse an unserem Live-Talk haben, ein paar ganz wenige Karten, ich glaube 5 sind noch übrig.
5 Stück sind noch da.
Ja, also bitte schlagt zu, wenn ihr das machen wollt, dann müsst ihr euch beeilen. Es kann auch immer mal sein, dass einer abspringt. Das heißt, da gibt es natürlich auch die Möglichkeit, sich auf eine Warteliste setzen zu lassen. Also 5 oder 6 kriegen wir da locker noch rein.
Also macht die Hütte voll, das finden wir schon schön.
Genau, ne? Dann schreibt er uns. Wir werden das auch in den jeweiligen Shownotes nochmal reinschreiben. Und dementsprechend habt ihr noch die Möglichkeit, an dem Live-Talk am Sonntag um 11.30 Uhr im Brauhaus Stüsser teilzunehmen. Hans Sapey wird da sein und Christian Löhr vom Kölner Stadtanzeiger. Und wir haben immer noch so ein bisschen Resthoffnung, dass vielleicht noch einer dazukommt. Die Verhandlungen laufen, wie man so schön sagt. Aber wir haben jetzt schon, glaube ich, eine richtig geile Runde da.
Schon mal eine Top-Vierer-Kette.
Ja.
Und dann müssen wir gucken, ob wir noch umbauen müssen.
Wo wir einmal dabei sind. Ich glaube, wir müssen auch mal wieder. Ich werde heute mal eine Zahl sagen, weil ich glaube, es ist durchaus mal angemessen, nochmal Danke an euch zu sagen. Das geht darum, dass ihr praktisch bei uns Mitglied werden könnt. Also letztendlich über Steady. Jeweils 3 oder 6 Euro im Monat und wir haben mittlerweile nicht 10, nicht 15, nicht 20, nicht 30, nein, 35 Leute, die sich schon beteiligt haben. Das finde ich großartig.
Ja, ich auch. Ja. Also wirklich vielen, vielen Dank an jeden Einzelnen. Wir haben auch jedem natürlich geschrieben und die nächsten Wochen werdet ihr natürlich auch eure Tasse zum Beispiel unter anderem erhalten, aber wir freuen uns wirklich riesig darüber, dass ihr uns so supportet und weiteres in Sachen Extrafolge etc., das werdet ihr in den nächsten Wochen natürlich auch erfahren. Da halten wir euch auf Stand und ihr könnt natürlich trotzdem noch gerne hinzukommen.
Ich habe mir eigentlich überlegt, wie wäre es mit einem Aufruf? Sollen wir nicht noch die 50 voll machen? Also für bis Saisonende sozusagen. Das ist natürlich ein großer Schritt. Aber macht doch einfach mal, schaut euch das an, macht mit. Wir würden uns riesig freuen, wenn noch ein paar mehr mitmachen. Und das 50 wäre eine schöne Zahl. Natürlich haben wir langfristig noch mehr vor. Ihr seid ja sozusagen dann so ein bisschen Kleinsponsor, so will ich es mal bezeichnen. Und euch gehört ein Teil der Thekenphilosophen. Ist nicht ganz AG und Aktien, aber,
aber.
Ihr habt auf jeden Fall sozusagen ein Mitspracherecht. Die Frage ist, ob wir dann darauf hören. Das ist wieder was anderes.
Aber ihr könnt alle Anmerkungen oder Anregungen oder auch mal Gästewünsche, sowieso finde ich mal toll.
Ja.
Je nachdem, was wir erfüllen können, das könnt ihr uns alles schreiben. Und wir werden versuchen, alles möglichst umzusetzen. Also freuen uns immer über einen Dialog. Generell finde ich eure Kommentare klasse. Wie wir da im Austausch miteinander sind, freut uns, glaube ich, auch wirklich sehr. Und deswegen machen wir das ja auch und können wir es auch machen. Dank euch auch.
Danke nochmal an der Stelle. Und jetzt kommen wir wieder zurück zum Text, aber da würde ich vielleicht auch irgendwas an die Zuschauer fragen. Jetzt kommen wir ja zu dieser Situation. Und ich habe heute gelesen, dass es wohl, wir haben jetzt heute Montagabend, wir zeichnen Montagabend auf, eventuell morgen am Dienstag schon zu einer Empfehlung seitens Kessler kommen soll an den gemeinsamen Ausschuss. Und die 7 müssen ja dann entscheiden, ob man sozusagen den Trainervorschlag, und das wird dann René Wagner sein, auch wirklich nehmen soll. Ist die Frage, ne? Wie sollen die 7 sich jetzt entscheiden? Hast du eine Überlegung, würdest du einen Tipp geben?
Das haben wir ja eigentlich gerade schon so gemacht, ne? Ehrlicherweise.
Ja,
ne? Also ich kann jetzt nicht sagen, dass ich voller Inbrunst sagen kann oder mit sehr gutem Gewissen, dass René Wagner der Mann ist, der den FC in die nächste Saison führen sollte.
Okay, ich schließe mich da an. Man sollte fair sein, natürlich wirklich eine wirklich saubere Analyse durchführen. Natürlich soll René Wagner eine faire Chance erhalten. Auf der anderen Seite, ich habe Zweifel. Und ich würde dem gemeinsamen Ausschuss dann in dem Moment sagen, Leute, schaut euch auch nochmal nach Alternativen um, weil die Liga ist verdammt schwer. Der 1. FC Köln ist kein einfach zu führender Verein. Ich habe manchmal das Gefühl, da brauchst du dann doch einen kleinen Schuss mehr Erfahrung oder andere Züge, vielleicht die ein Trainer haben muss, Charakterzüge, was auch immer. Und wir haben ja jetzt hier der gemeinsame Ausschuss, das will ich jetzt mal vorlesen, besteht ja aus Jörn Stoppel, Präsident des 1. FC Köln, den Vizepräsidenten Jörg Alvermann und Ulf Sobeck, alle ja schon hier gewesen. Dann Fabian Schwab, das ist der Vorsitzende des Mitgliederrats. Stacey Krott, die ist die stellvertretende Vorsitzende des Mitgliederrats. Lionel Suck von der REWE, Vorsitzender des Aufsichtsrats. Und Dr. Klaus Behrenbeck, Vorsitzender des Beirats. Und ich würde euch einfach bitten, nutzt die Kommentarspalten. Egal, wo ihr gerade seid, ob es Spotify ist, ob es YouTube ist. Wir wollen eure Meinung hören. Natürlich auch alle anderen. Wir haben ja auch Apple, was auch immer. Da gibt's ja auch Kommentarspalten. Wir würden einfach gerne wissen, wie eure Meinung dazu ist. Wie soll der gemeinsame Ausschuss eurer Meinung nach entscheiden? Natürlich könnt ihr auch da reinschreiben, gebt dem jungen Mann, den 37-jährigen Wagner, eine faire Chance. Er soll es machen. Aber wie gesagt, wir wollen eure Meinung wissen. Bitte lasst es uns wissen. Das wollte ich an dieser
Stelle. Und man muss ja auch dazu sagen, wir sagen ja ganz klar, wir haben natürlich auch nur die Außensicht. Es kann natürlich sein, dass René Wagner sehr viele Pluspunkte macht in Sachen Kommunikation innerhalb, was ja auch auf Strecke ein ganz entscheidender, wichtiger Faktor mit ist. Mhm. Aber der andere, den alle beurteilen können, der sollte ja auch nicht außer Acht gelassen werden. Deswegen kann ich mir schwer vorstellen, dass das andere so überwiegt, ohne dass das irgendwie auf dem Platz jetzt schon zu sehen ist.
Ja, ja.
Ne? Also das muss man ja zu aller Fairness sagen. Ist ja auch vollkommen okay, wenn er gut mit der Mannschaft umgeht, da ein gutes Handling hat, aber es gehört halt viel mehr noch dazu. Und das gewisse Sachen können halt auch Fans oder Außenstehende trotzdem auch mitbeurteilen.
Ich denke auch. Und
also
gerade,
ist ja jetzt kein Fallball-Ding, was wir hier machen. Ne?
Nein, deswegen, um Gottes Willen. Und ich glaube, die Tatsache, dass das überhaupt so, wie soll ich sagen, durchaus diskutiert wird, liegt ja auch daran, dass der 1. FC Köln in den letzten Jahren, Jahrzehnten so oft abgestiegen ist. Und man natürlich auch Sorge hat, weil es natürlich viel besser ist, jetzt jemanden Neuen zu installieren, der die komplette Sommervorbereitung mitmachen kann, als dann im Oktober wieder reagieren zu müssen und dann wieder jemanden zu holen vom Markt, der ja sich erstmal wieder einarbeiten muss. Also, und das,
naja,
ist,
genau.
Das ist ja genau der Punkt. Deswegen muss man sich das jetzt sehr, sehr gut überlegen, ganz seriös entscheiden. Wenn am Ende natürlich dann Thomas Kessler, er ist nun mal der starke Mann sozusagen, derjenige ist, der es dann auch verantworten muss, sich dafür entscheidet, dann ist das eben so. Und wenn der gemeinsame Ausschuss der Meinung ist, das muss so gemacht werden, dann ist das auch so. Aber ich finde, wir haben ja hier auch eine Meinung und wie gesagt, alle haben es erlebt und ich habe es letzte Woche dem Olaf gesagt, 7 Abstiege erlebt kaum ein Spieler oder ein Trainer, aber die Fans, die erleben die alle.
Also, boah, wenn ein Spieler 7 Abstiege erlebt, dann will ich aber nicht seine Karriere haben. Ja.
Naja, dann guck dir uns an.
Das ist ja aber Wahnsinn. Ey.
Wir müssen damit leben und müssen uns den Spott der anderen.
Also es gibt so Rekordabsteiger-Spieler, da habe ich so ein paar im Kopf. Aber ja, Quizfragen machen wir am Sonntag wieder.
Machen wir am Sonntag, genau. Ne? Ja, aber da wir gerade so ein bisschen auch bei der Aura des 1. FC Köln sind, es gab ja auch einige Leute, ich gehöre übrigens auch dazu, ich fand, bei allem Respekt und bei allen Verdiensten, die diese 3 Spieler hatten, ich fand das für die fast schon Spießrutenlaufen, anschließend noch diese große Ehrung aller, wie bei Jonas Hector, über sich ergehen lassen zu müssen, während das Stadion eigentlich schon ziemlich stinksauer war und viele schon gegangen waren. Wie ist das bei dir angekommen?
Ja, also kann ich verstehen. Andererseits, die Spieler können natürlich nichts für das Spiel als solches jetzt im Vorfeld, ne? Hm. Also außer wirklich darauf eingreifen, aber konnten sie ja teils nur bedingt oder gar nicht. Und ich finde, es hat sich dann in der Phase, wo die verabschiedet wurden, hat sich dann schon zumindest im Stadion so gewandelt, dass man sagen könnte, gerade für Kainz, der auch echt so, hatte ich den Eindruck, teils mit den Tränen gekämpft hat, war es schon noch ein würdiger Rahmen.
Okay.
Aber es war natürlich in der Gesamtgemengelage, du hast so einen Scheiß vorher gesehen und dann kommt das, aber andererseits, ja gut, wie willst du es sonst machen? Weil sonst würdest du auch sagen, okay, so ein Spieler wie Florian Kainz, der in den letzten, wenn man jetzt so eine Art Legendenelf aufstellt, die wir ja gemacht haben, weil er hatte ja zumindest auch einen Bankplatz oder wurde zumindest auch von uns jeweils namentlich genannt, muss man ja schon irgendwie einen Rahmen schaffen und das war halt der letztmögliche.
Ja.
Ist natürlich trotzdem in der Gesamtsituation nicht so glücklich, aber Ich fand, als sie dann nochmal zur Kurve gegangen sind und so, hat sich das dann schon sehr auf die konzentriert und war so isoliert vom Spiel vorher.
Ist eine schwierige Sache, ich weiß. Ich habe ja heute auch so einen Kommentar in die Richtung geschrieben. Und ich fand es in dem Moment für die drei eigentlich erstmal blöd. Und zweitens, es hatte so ein bisschen so einen Touch nach dem Motto, komm, wir kleben ein bisschen Folklore über die ganze Misere. Ich meine, ich bin so ein bisschen durch und für gestört. Ne? Ich habe diese ganze Kampagne damals ganz schrecklich gefunden, als man den Abstieg sozusagen folkloristisch untermalte mit schönen Liedchen und sonst was alles. Und deswegen, ich mag das einfach nicht. Ne? So beim 1. FC Köln steht mir manchmal zu wenig der Sport im Vordergrund. Jetzt ist es natürlich eine Situation, dass die drei werden verabschiedet. Ich kann das total verstehen. Aber mir war es auch ein Stück zu groß. Also es ging ja wirklich in die Richtung von Jonas Hector, der eine absolute Legende ist. Und bei aller, ja, wie soll ich sagen, also bei aller Freundschaft zu den dreien, so ganz so groß sind sie dann doch nicht. Ne? Also da hätte ich es vielleicht besser gefunden, man hätte es vor dem Spiel gemacht, wo die Erwartungshaltung noch freudig ist, wo man, das Ganze vielleicht ein bisschen kleiner macht. Da haben früher Leute einfach dann ein großes Gemälde überreicht bekommen, haben sie ja diesmal auch.
Ja.
Ne? Und dann aber hinten dran und dann auch die großen Reden, die Kessler da führen mussten, das in so einem Moment, ja, wir haben den Abstieg vermieden, wir haben den Klassenerhalt geschafft, aber trotzdem, das in der Stimmung machen zu müssen, ich fand das befremdlich.
Ja, also kann ich verstehen, bei Kainz, muss ich sagen, sehe ich schon so ein bisschen anders, also mit Hector kann man ihn nicht auf eine Stufe stellen, aber wenn man jetzt so die Spiele der letzten 10, 15 Jahre durchgeht, fallen mir jetzt aber an einer Hand auch nicht so viele ein, die ich über ihn setzen würde.
Ja.
Also er hat schon einen hohen Stellenwert, finde ich, für den FC gehabt.
Ohne Zweifel. Und
ich weiß aber, was natürlich du meinst, dadurch, dass natürlich drei sind, dann zog sich das natürlich auch nochmal in die Länge und manche haben auch werden sich gefragt haben, wer ist denn der Mann im Anzug, also nicht im Anzug, in Zivil da, weil Luca Kilian haben ja viele gar nicht mehr Fußball spielen sehen, so übertrieben gesagt. Also mir tut der Junge total leid, der hat eine absolute Seuche am Fuß und ich hoffe.
Ohne Zweifel.
Ich hoffe wirklich, dass er nochmal Fußball spielt, aber ich glaube, das ist das, was du vielleicht auch so ein bisschen meinst. Es hat sich natürlich dadurch auch nochmal extrem in die Länge gezogen und so aufgebaut und jeder geht da lang und so.
Ja.
Da kann ich sagen, okay, der elegantere Weg wäre natürlich gewesen, es vielleicht so im Nachgang, im Vorfeld des Spiels zu machen. Mhm. Was ich eher, finde ich, für Folklore erachte, ist dann teilweise auch, dass dieses, auch während der Südkurve weiter bis zum Ende dieses Gepusche, dieses Gesinge mit nie mehr zweite Liga etc. Mhm. Ich finde, das ist mehr dieser Folklore-Faktor, dass du während der Mannschaft, vielleicht während des Spiels, das auch mehr zum Ausdruck bringen musst, was das für eine unterdurchschnittliche Leistung war, die da gerade vollbracht haben. Ja. Ich finde, das ist, glaube ich, spielt da noch mehr rein. Also dieses Fans sich selber feiern und alles ist eigentlich egal, das kam gestern auch wieder extrem zum Tragen.
Ja, es war halt einfach eine unglückliche Konstellation, weil der 1. FC Köln halt einfach vorher eine grausame Leistung gebracht hat und dann natürlich in dem Rahmen geehrt zu werden, ist irgendwie komisch und wird den dreien auch nicht gerecht, muss ich auch sagen.
Aber andererseits, stell dir vor, ist natürlich nicht so passiert, ist immer hypothetisch, Fußball etc., aber was wäre gewesen, wenn der FC gegen Bayern damals 5-0 verloren hätte und Hector und Horn wären verabschiedet?
Ja, ist gut, aber bei den Bayern hätte man es, glaube ich, verziehen, ne? Weil das
war einfach, aber das war,
Bayern ist nicht Heidenheim.
Es war aber ja trotzdem strange, weil sie parallel da die Meisterfeier gemacht haben. Ne?
Ja, wobei, das hat ja eigentlich keinen mehr interessiert.
Ja,
also selbst die Bayern waren, glaube ich, obwohl die ja damals fast überraschend Meister geworden waren.
Ja, stimmt. Ja, aber also ich kann es zum Teil von dir verstehen, finde es aber eher dadurch unnötig in die Länge gezogen, dass sie das auch mit Kilian etc. so lang gezogen haben und dass Kess ja jedes Mal so staatsmännische Worte finden musste. Ich fand, das hatte auch so was sehr Staatstragendes, wie er dann immer da stand und er, also da ist er wirklich voll auch in seinem Modus. Ne? Also selbst,
absolut.
Wenn ich jetzt höre, er sagt zu Kainz, wir haben die Kabine geteilt und dann sehe ich aber, wie die sich umarmen oder so halb umarmen. Das war jetzt ja, ist relativ weit weg von herzlich gewesen, finde ich.
Ja,
oder ist so das, was ich so hineininterpretiert habe.
Wobei, da kann natürlich auch das Spiel noch eine Rolle gespielt haben.
Ja,
also,
ja.
Aber gut, es hätte ein bisschen etwas mehr Nähe sein können.
Ja, dann eigentlich doch wieder ein bisschen mehr Gefühl.
Ja,
also wenn man das schon so macht.
Ja, aber das ist ja das, worüber beim 1. FC Köln schon seit Jahren diskutiert wird, dass das Folkloristische, jetzt mal unabhängig von dieser Feier, lassen wir das jetzt mal weg, da kann man verschiedener Meinung sein, aber so generell so oft im Fokus steht, ne? Und dass, dass man halt ja damit so ein bisschen so dieses eigentlich sportliche Ziel, die sportlichen Ambitionen vielleicht nicht ganz so in den Vordergrund stellt, wie sich das manche gerne wünschen. Das hat man vor allem bei etwas älteren Fans, ne? Dass die da sagen, da fehlt mir einfach was. Hier wird mir einfach zu sehr, der, sag ich mal, die Folklore in den Vordergrund geschoben.
Ja, das meine ich aber ja auch mit den Fangesängen. Also da muss es, da muss es in so,
hast ja recht.
Da muss es in so einem Spiel da auch mal so ein bisschen situativer sein und da kann ja auch gern mal gepfiffen werden.
Ja.
Oder auch mal, wir wollen euch kämpfen sehen. Also dieser 90er-Klassiker, so, den ich so noch im. Aber das wirklich. Und das ist ja auch nicht passiert.
Nee, eher nicht. Ne? Also warst du da?
Jetzt muss ich ja.
In der Kurve.
Und, ja.
Ja, deswegen, das haben ja viele auch kritisiert, habe ich auch gelesen, dass die Kurve einfach zu, ja, in dem Fall ein bisschen zu.
War eine tolle Choreo vor dem Spiel auch wieder, muss ich sagen. Auch nochmal Christoph Daum hier in diesem Adidas-Trainingsanzug zu sehen etc.
Ballonseide.
Fand ich wirklich toll. Aber genau, wenn du merkst, in der zweiten Halbzeit läuft so gar nicht, finde ich, dann kannst du auch mal so ein bisschen gegen das Team arbeiten. Für den Erfolg quasi. Also
ja, um sie wach zu rücken.
Um was Positives zu erzeugen. Es geht ja nicht darum, die Leute nur niederzupfeifen oder zu schreien. Aber das kann ja trotzdem auch mal einen gewissen Effekt haben.
Und ja.
Das hat mir gefehlt. Und das ist auch so ein bisschen, das zieht sich ja durch die letzten Jahre durch. Selbst, da können wir ja nochmal ein Jahr zurückgehen, es ist ja ungefähr ein Jahr her, dass dieses große Five-Konzert von Regensburg dann wirklich erst nach diesem Regensburg-Spiel ausbrach und nicht vielleicht schon vorher mal irgendwie so ein bisschen signalisiert wurde, wir sind mit dem, was ihr da macht, auch nicht zufrieden.
Mhm.
Also es braucht ja immer so einen Mega-Moment, um das zu erzeugen. Und dieser Moment ist dieses Jahr ja Gott sei Dank ausgeblieben, weil wir wollen ja alle nicht absteigen.
Ja.
Aber manchmal kommt das vielleicht dann hier und da auch einen Ticken zu spät oder halt gar nicht, weil man dann in Freude dann doch wieder absteigt. Also
ja, doch, das hatten wir schon. Aber mehr oder weniger ist ja jetzt, um auch mal was Positives zu sagen, natürlich freuen wir uns, dass wir der Klasse erhalten bleiben. Also, dass wir weiter Erstligist sind. Und das haben sie sich dann am Ende ja irgendwo auch verdient. Ja, also dafür ist ja auch eine Leistung erbracht worden.
Absolut, ja. Aber
meiner Meinung nach ist, dass diese Mannschaft, das habe ich auch heute geschrieben, für mich eine 40-plus-X-Mannschaft ist. Also das ist in meinen Augen möglich. So, und wenn du dann mit 32 Punkten dich gerade mal so eben durchlavierst und wir reden davon 7 Siege, mehr waren es nicht bisher. Kann ja noch ein Achter dazukommen, aber ja. Ja, sagen wir mal, es bleibt bei 7, dann ist das schon recht wenig, ne?
Ja, absolut. Also ich finde, man muss trotzdem immer isoliert betrachten, wenn du jetzt, ob du jetzt mit 39 Punkten 15. wirst oder mit 32. Am Ende ist es egal, weil du musst erstmal das Ziel erreichen, das hast du erreicht und teilweise geht es dann auch nur darum, du musst einfach besser sein als die anderen und das waren sie jetzt unterm Strich über die Spielzeit. Punkt.
Ja.
Andererseits, man hatte deutlich mehr Spiele, wo man gesagt hatte oder das Gefühl hatte, man war ebenbürtig oder verliert oder spielt nur unentschieden und das ist ja genau dann das, was du sagst, wenn man das so hoch addiert, dann kommst du auf jeden Fall auch in so Bereiche von um die 40 Punkte, wo du sagst, dieses Potenzial steckt in dieser Mannschaft und dann muss man einfach sagen, es wurde halt final jetzt nicht von den Trainern, okay, in erster Linie muss man natürlich dann klar sagen, Kwasniok, herausgeholt, weil sonst kommst du ja nicht auf so eine Strecke von so und so vielen Spielen ohne Sieg und Sonstiges. Ne? Mhm. Also das ist einfach so, dass man dieses Gefühl dann vielleicht aus der Saison heraus hat, nach dem Motto, ja, es war schon mehr drin. Da muss man dann wiederum sagen, weil Kessler, man muss zugeben, er hat sehr viel Geld in die Hand genommen.
Ja.
Natürlich Transfersperre etc. Aber er hat es halt auch sinnig, finde ich, ausgegeben. Ja. Und auch bei der Vielzahl an Transfers, die er gemacht hat, muss man ihm insgesamt unterm Strich auch nach der ganzen Saison Leistungsdellen hin oder her ein gutes Zeugnis ausstellen, keine Frage. Und das ist so ein bisschen das, was mir auch Hoffnung für die neue Saison gibt.
Ja.
Dass das sein Riesenplus ist. Jetzt muss er aber halt den finden, der das auch noch maximal aus dieser Mannschaft dann auch auf Strecke rausholt. Weil wenn man jetzt sich nach 3-4 Spieltagen hier unterhalten hätte, wo landet der FC am Ende? Ja gut, klar, Europapokal, Trita Trulla da. Naja. Aber zumindest so, dann hätte man gesagt, eine ruhige Saison mit um die 40 bis 42 Punkten, das steckt in dieser Mannschaft auf jeden Fall drin.
Also ich kann mich noch gut an auch wir müssen ja praktisch jetzt mal Revue passieren lassen, wie viele Talks wir jetzt hatten. Und wir haben ja auch gerade in dieser Anfangsphase, noch in der Vorspielphase, wir haben ja mit Erich Rutemöller nach dem Bergamo-Sieg. Ne? Also ein Sieg über Bergamo 4-0 oder war es, glaube ich. Ne?
Ja.
Wo Bergamo, glaube ich, auch am Vortag in der Altstadt unterwegs war, wie auch immer.
Ja, die waren alle auf dem Schiff.
Ja, aber egal, sie haben sie trotzdem geschlagen, das sah richtig gut aus. Und dann war ja so eine positive Welle, so eine Stimmung, eine neue Mannschaft. Kessler holt super Leute, ne? Aber Kessler kocht wieder, immer so schön hieß. Und dann fängt das ja auch noch so klasse an, diese zwei Siege am Anfang, von denen du am Ende ja fast gelebt hast. Ne? So, und
ja,
dann,
ja, klar.
Positive Schlagzeilen, Elmaler trifft, wie er will, ne? All das. Und es sah ja wirklich so aus, als könnte man eine außergewöhnliche Saison spielen. Ich sage jetzt nicht Europa, aber irgendwas zwischen 8 und 12, so ungefähr. Ne? So, danach sah es tatsächlich aus. Ne? So, und dann auf einmal dieser Bruch, viele sagen, und ich auch, seit dem ersten Derby, also in Gladbach, ging es ja im Prinzip dann bergab. Und dann irgendwie hast du immer das Gefühl, diese Mannschaft kann, sie hält ja auch gut mit, verliert, wenn nur sehr knapp, aber sie verliert. Ne? Und dann ist das ja immer weiter so entstanden. Dann kam die Geschichte mit Kwasniok, schon im Trainingslager, wo man schon merkte, die atmosphärischen Störungen, wo ja dann auch Florian Kainz entschieden hat, dann mit dem Fußball aufzuhören. Also dann die Rückreise ganz alleine irgendwie.
Und ja, da hatten wir schon mal gesagt, hätte man ja gerne mal Mäuschen gespielt, wenn man sieht, wie die beiden um 5 Uhr auf dem Flieger warten.
Ja, da habe ich nämlich vor kurzem noch gedacht, an den Dialog zwischen uns, weil er ja gesagt hat, dass er es tatsächlich da entschieden hat. Ne? Da hat er das entschieden.
Und ich glaube, irgendwann wurde ihm die Entscheidung natürlich dann trotzdem auch abgenommen. Aber ja.
Aber es kommt dann alles zusammen.
Ja, klar. Ist also ein Riesenmosaik, kein Mosaikstein, sondern eher so ein Krater.
Ja. Das ist irgendwie, ich finde das so eine Saison, in der mehr möglich war, in der man auch einen positiveren Verlauf hätte schaffen können, auch für die Folgesaison. Du nimmst das ja immer mit. Jetzt hast du gegen Heidenheim verloren. Wenn du jetzt nicht bei den Bayern ein kleines Wunder schaffst, wenn das normal läuft, verlierst du damit 3-4 Toren. Und dann gehst du damit in die neue Saison. Ist ja, hätte auch ein bisschen smarter laufen können. Ne?
Ja, aber dann sind wir ja wieder bei dem Punkt, es kommt ja auch darauf an, wer dann auf dem Cheftrainerstuhl sitzt. Wenn da ein neuer Mann sitzt und er direkt was entfachen kann, dann sind, glaube ich, die letzten Ergebnisse dann trotzdem verhältnismäßig schnell wieder vergessen. An dem René Wagner werden diese Ergebnisse haften. Das ist einfach Fakt. Das wird auch die Öffentlichkeit anspielen und die Medien und das ist auch deren Aufgabe.
Ja.
Also sorry, ist halt so. Ne? Ich glaube, daran hängt es halt auch extrem. Ich glaube, manche Spieler können, glaube ich, das, was du jetzt sagst, wenn man jetzt so drauf anspielt, damals so diese hohe Niederlage gegen Bremen, die hatten wir auch schon mal angesprochen.
Ja.
Wo Gisdol aber sowieso immer so der Trainer war, wo man gesagt hat, ist das wirklich so das Wahre? Oder damals diese 4 Niederlagen am Stück beim Funkelaufstieg. Da war es aber halt auch immer derselbe Trainer, der wieder angefangen hat.
Ja,
ich glaube, daran ist noch ein Riesen, das ist noch ein Riesenpunkt.
Naja, genau. Und wenn du das mitnimmst, also das Bayern-Spiel ist dann schon auch nicht ganz unwichtig. Ne?
So, nee.
Also wenn du da, sag ich mal, ein 1-1 holst, ne, so, dann ist das wieder eine ganz andere Nummer. Ne?
Und die werden natürlich mit voller Kapelle spielen, weil sie aus deutscher Sicht, muss ich jetzt auch mal sagen, leider das Champions-League-Finale verpasst haben. Ich glaube, sonst wäre da so ein bisschen die Rotationsmaschine wieder angeschmissen worden, allein weil sich keiner verletzen will vorher. Und so werden sie im letzten Saisonspiel so in Vorbereitung auf den DFB-Pokal dann nochmal, glaube ich, aus allen Kanonen schießen.
Ja, wenn du da natürlich 3-0 gewinnst, ist die Stimmung wieder gut. Ne?
Das kann halt auch so ein Spiel sein, wenn du nicht auf die Defensive achtest, vielleicht verlierst du da 5-3 und hast aber so trotzdem dieses... Also ich finde das sehr schwer jetzt einzuschätzen vorher.
Ja, klar.
Das war mir gegen Heidenheim eher klar, dass es so laufen könnte.
Lass uns doch mal über den gemeinsamen Ausschuss noch mal reden, was wir eben, habe ich ganz vergessen, anschließend noch zu fragen. Was passiert denn beim FC, wenn der gemeinsame Ausschuss, jetzt die Persönlichkeiten habe ich ja eben vorgelesen, 4-3 gegen Kessler entscheidet?
Ach, dann, du meinst, das geht, dann geht es auch gegen seine Person selbst?
Weil, ja, wenn man jetzt, sage ich mal, hab gehört oder hab gelesen, wissen tue ich es nicht, dass es da wohl auch unterschiedliche Stimmen gibt. Und wenn dann natürlich dann...
Wär auch komisch, wenn das 7-0 ausgeht, ehrlicherweise.
Ja, ne?
Also, sorry. wobei, in eine Richtung könnte ich es verstehen. Aber, ist eine gute Frage. Dann werden wir doch im Sommer mehr Sendungen machen müssen, als wir erhofften.
Ja, haben wir eigentlich auch gedacht, dass es dieses Jahr ein bisschen ruhiger wird. Letztes Jahr haben wir ja fast durchgemacht, also... müssen wir jetzt mal schauen, aber Ja, das ist jetzt, halt möglich. Ne?
Ja, aber das ist jetzt eine Frage, die können wir ja auch gar nicht beantworten. Aber
also der Vorstand wird wahrscheinlich geschlossen für den. Also ich meine, die haben gerade Kessler zum starken Mann gemacht. Da wäre es doch Wahnsinn, jetzt hinzugehen und zu sagen, nee, dann und machen wir das nicht. Herrn
Jörn Stauber jetzt zum ersten Mal seit längerer Zeit wieder gesehen von Weitem.
Da wollte ich dich sowieso zu fragen. Also ganz ehrlich, Jörn Stobbe ist für mich überhaupt nicht präsent gewesen. Er ist mir nur aufgefallen, als es um Olympia ging, in der Stadt Köln. Ansonsten, über den FC habe ich so gut wie nichts gehört. Aber kleine Ausnahme jetzt, wo er mal bei diesem Immobilientalk war. Ne? Also ich finde, der Präsident müsste sich auch mal mehr zeigen. Für mich sind das eher wieder, ja, in letzter Zeit habe ich sowieso das Gefühl, dass das Präsidium eher so verwaltend und nicht gestaltend tätig ist. Einerseits verständlich, weil natürlich der Geschäftsführer Sport derjenige ist, der es entscheidet. Auf der anderen Seite ein bisschen mehr Einfluss von Seiten des Vorstandes kann man ja eigentlich schon erwarten.
Ja, zumindest in Bezug auf gewisse Entscheidungen, also so rund um die Personalie quasi, war es ja auch sehr ruhig.
Ja, eben.
An der Front. Ja. Ne? Also wenn es so um entscheidende Dinge gibt, wo ein Präsidium sich dann vielleicht auch mal dazu äußern dürfte, dann dürfen sie es meiner Meinung nach gerne tun. Ja, ich bin dabei. Ich habe es bisher jetzt relativ blass wahrgenommen. Gestern habe ich ihn halt wieder gesehen. Mhm. Und dann tauchten ja auch vereinzelte Bilder auf der Tribüne zusammen mit dem OB Burmeister.
Ja.
Da gab es ja auch einige Plakate so Mitte der zweiten Hälfte in Bezug auf Geisbock, ja. Ausbau etc., weil das wurde ja auch mit groß angekündigt. Da muss man natürlich auch sagen, die Mühlen der Politik mahlen da auch sehr langsam. Und ich glaube, da kann man teils beim FC auch begrenzt etwas für, logischerweise. Weil es ja auch um Stadtrat etc. da gehen wird. Aber natürlich groß die Ankündigung und direkt am Montag nach der Wahl zusammen der Termin beim Geisbockheim. Mhm. Und dann wird man sich natürlich wünschen, dass die Fans und die Mitglieder auch mehr mitgenommen werden auf den weiteren Weg. Und seitdem ist, was das angeht, ja relativ wenig passiert.
Ja, also es wird immer, ich habe jedenfalls gehört, dass da sehr viel gemacht und sehr viel gearbeitet wird. Aber so richtig ist mir noch nicht klar, in welche Richtung das investiert wird. Also,
ja, und selbst wenn, dann kann man auch tue Gutes und rede drüber.
Ja, ja, also deswegen sagte ich das eben. Das scheint so in den letzten Jahren generell so zu sein. Natürlich haben wir auch, wie eben schon gesagt, den starken Mann in Anführungsstrichen in der Geschäftsführung. Wir haben ja auch noch weitere Geschäftsführer. Das heißt, mit dem operativen Geschäft hat der Vorstand eben auch nichts zu tun. Eigentlich auf der anderen Seite sind sie aber diejenigen, die den Verein ganz offensiv vorne vertreten. Das heißt, ein bisschen mehr darf man da eigentlich schon erwarten. Ne? Wenn man das Gefühl hat, ja, gerade bei Kwasniok, da hätte man vielleicht was machen können. Und vielleicht ist jetzt auch mal ein Präsidium gefragt, ein Präsident, der Präsenz zeigt, nicht nur durch seine Größe, er ist nun mal sehr groß, der Mann, sondern indem er auch mal ein paar Worte sagt, wo man einfach das Gefühl hat, aha, der hat ein Ziel, der weiß, wo es lang geht, der hat den Prozess noch im Griff. Sobek zum Beispiel ist ja für den Sport zuständig. Mhm. Ne? Auch da hat man noch nicht viel gehört. Ne? Jedenfalls in letzter Zeit nicht.
Ja, ich hin und da sehe ich, dass er irgendwelche Vorlesungen und Speaking-Tätigkeiten macht, aber das hat dann weniger mit dem FC zu tun.
Ja.
Außer, dass er immer mal wieder auch beim Training, glaube ich, auch da ist und sich da auch mit Kess austauscht. Und natürlich intern sowieso bin ich mir sehr sicher, aber gerade jetzt, wo es um diese Entscheidung Trainer geht, wenn da jetzt mal im Nachgang vielleicht auch mal das Präsidium etwas zu sagt, das wäre dann schon sehr wünschenswert.
Ja.
Also zumindest, wenn es dann auch final ist. Ja.
Ja, es kann natürlich sein, dass jetzt gerade im Zug jetzt dieser Geschichte was kommt, vielleicht sogar schon in den nächsten Tagen, vielleicht schon morgen, aus unserer Sicht also Dienstag. Ne? Aber wir werden sehen. Also glaubst du, dass vor dem Bayern-Spiel noch irgendwas passieren wird?
Kann ich mir gut vorstellen, nach den Aussagen, die er vergangene Woche schon getätigt hat. Mhm. Wünschen tue ich es mir ehrlicherweise nicht, weil das hat für mich nichts mit einer Aufarbeitung der Gesamtlage zu tun.
Ja.
Also muss ich ehrlicherweise sagen. Und die Zeit im schnelllebigen Fußballgeschäft hast du auch noch, dass du sagst, okay, wir entscheiden es Mitte, Ende Mai und haben parallel, und das würde er hundertprozentig gemacht haben, auch mit potenziell anderen Trainern schon gesprochen und sind weitergekommen. Also ich fände es jetzt sehr komisch, wenn das jetzt vor dem Bayern-Spiel finalisiert wird.
Sollen wir über das Bayern-Spiel auch nochmal reden? Ein bisschen mehr Sport noch, ne?
Ja.
Ich möchte einen Spieler übrigens noch von dem Spiel loben. Es sind wenige zu loben, aber Bülter hat wirklich das gut cool gemacht bei dem Tor, ne? Also er schaut nach hinten, guckt, ne, und sieht keinen und denkt, okay, dann hau ich ihn halt von da rein.
Also wenn es, wenn man früher so Spieler gescoutet hat, zumindest so als Amateur-Scout wie ich, und man sieht sich so Best-of-YouTube-Videos an, mhm, und du schneidest einfach die beiden Bülter-Tore von letzter und dieser Woche rein, dann würdest du sagen, das ist ja ein Weltklasse-Stürmer.
Ja. Ja. Könnte, ne, man
also sehen, ja. Also kann man sagen, was man will. So ein bisschen erinnert mich an André Kramaric. Der hatte immer, dieses Jahr gar nicht, der war auch jetzt in der Rückrunde generell gut, der hatte immer eine super Phase zu Beginn der Saison, mhm, und am Ende und dazwischendurch war auch gerne mal so U-Boot-mäßig unterwegs und komplett auf Tauchstation. Und so ein bisschen ist es bei Bülter ja auch, der ist phänomenal in die Saison gestartet.
Ja, ja.
Und jetzt kommt er auf einmal wieder.
Ja, so hinten raus. Ne? Also die letzten Wochen hat ja schon St. Pauli die schöne Defensivaktion,
ja, gehabt. Also das war ja, das war ja auch ein gefühltes Tor.
Ja, ja. Ne? Mehr oder weniger. Ne?
Ja.
Eins verhindert. Aber in dem Fall richtig klasse. Und jetzt die beiden Tore macht er super. Also das Tor letzte Woche und das Tor diesmal.
Und du hast ja recht, er guckt ja extra erst so in die Mitte.
Ja, ja.
Und dann nagelt er den unter die Latte.
Das also, hat den Torwart ja auch verunsichert. Ja. Ne? So, aber leider war das die einzige Aktion, die man...
Plus er hatte auch noch einen, finde ich, sehr starken Kopfball in der zweiten Halbzeit, den hält der Torwart auch gut.
Ja.
Muss man, also
das stimmt.
Bülter war wirklich gut, auch wenn man trotzdem, wenn man jetzt immer noch sportlich zurückkommt, mhm, allein was so Präsenz angeht, das merkt man, das ganze Spiel ist so ausgerichtet gewesen, auch auf Ache, die, mhm, letzten Wochen, Monate, seitdem es lief, dass da ein riesiges Stück fehlt. Das ist einfach so.
Ja.
Das ist natürlich auch was mit Blick auf Kaderplanung, du brauchst nächstes Jahr zwingend einen zweiten richtigen Neuner.
Und was ich auch ein bisschen schade fand, da sind wir wieder weg vom Lob, ist der, den ich eigentlich unheimlich mag und weil er einfach klasse Fußballer ist. Zeit in Maler hat mir diesmal überhaupt nicht gefallen. Also die Körpersprache fand ich nicht gut, die war negativ. Dann leistungstechnisch war es sicher auch eines seiner schwächsten Spiele.
Ja. Ja,
und war auch relativ schnell platt. Also das ist, wir haben letzte Woche mit Olaf gesprochen, der ihn ja nun wirklich gut kennt und neben all den Lobeshymnen, die er sich auch verdient hat, ohne den wären wir hundertprozentig abgestiegen, ganz klar.
Und er hat die letzten Wochen auch wirklich scoringmäßig auch wieder
abgeliefert. Ohne Zweifel, deswegen, der, ja, hat auch jetzt mal einen frei, das ist okay.
Ja.
Aber worauf ich hinaus wollte, er scheint wirklich noch nicht auf dem Niveau zu sein, wirklich 90 Minuten konsequent in einer Stärke gehen zu können.
Ja, ich finde das immer komisch, der fängt so ein bisschen so meistens ab der 60. so das Humpeln an.
Mhm. Ja, die Hände in den Hüften.
Genau, und dann er humpelt so ein bisschen, da denke ich manchmal auch, oh, ist er angeschlagen, genau wie gegen Union. Ich glaube, der war gegen Union nämlich auch nicht angeschlagen.
Mhm.
Der war dann nachher einfach platt.
Ja.
Und diesmal hat er ja durchgespielt und da hast du aber auch gemerkt, der hat dann immer so die Situation, da hat er teilweise, arbeitet er dann positiv mit zurück, sodass das ganze Stadion auch das mitbekommt. Dann läuft er mal einen ab, so in der ersten Halbzeit.
Mhm.
Aber genau diese Fähigkeiten, die kann er halt nicht über das ganze Spiel tragen und zeigen. Und dann der umgekehrte Beispiel, der diesmal auch ein schwächeres Spiel gemacht hat, keine Frage, aber Jakub Kaminski, der kann in der 94. noch am eigenen 16. den Ball abgrätschen und leitet den Konter ein.
Ja.
Und das, ja, so das, was so vielleicht auch noch zu einem fertigen Spieler fehlt, dieses Tempo, diese Physis, die du dann über die ganze Spielzeit brauchst, aber ich meine, wenn es jetzt in der ersten Saison daran noch hapert, okay, ich glaube, daran kann man arbeiten.
Absolut. Ne?
Aber es ist auf jeden Fall ein sehr valider Punkt, genauso wie ich finde, sobald Lindenmeiner von Anfang an spielt, dann hat er nicht diese 10, 15 explosiven Minuten am Anfang.
Mhm.
Und bei ihm merkst du, finde ich, extrem, wenn er so eine Halbzeit gespielt hat, dann kommt er auch an keinem Mann mehr vorbei.
Mhm. Ja, stimmt.
Also dann wird er durchgehend abgekocht und das ist halt auch so eher so dieser Typ Joker, vielleicht wie ein Waldschmidt. Jetzt sind wir trotzdem nochmal beim Spiel, aber ich finde auch, ja, auch wenn es ein schwächeres Spiel war, und natürlich auch jetzt kein geniales von ihm, der hat trotzdem immer ein, zwei Pässe im Fuß, wo du sagst, der kann was bewirken oder Distanzschuss.
Mhm.
Und der bringt eigentlich sowas mit, wo ich dann doch sage, in der jetzigen Form, auch auf FC bezogen, auf die Qualität, die der FC generell hat, muss ein Waldschmidt, finde ich, eigentlich dann doch irgendwie immer spielen.
Und ich würde eigentlich auch mehr Castro Montes
sehen. Genau, ja, absolut, absolut, weil, ja, da reden wir jetzt einfach auch drüber, wer ist ein wirklich guter Fußballer. Da habe ich, mhm, jetzt auch mit einem Kollegen im Stadion drüber gesprochen. Erste Halbzeit kam mal so ein langer Ball und Kaminski nimmt den im Lauf an und verwertet den. Mhm. Da haben wir uns angeguckt und gefragt, okay, wer könnte das aus dem aktuellen Kader noch? Gut, dann waren wir natürlich schnell bei Elmala.
Mhm.
Kaminski, Waldschmidt, Castro Montes.
Ja, und da ist Ende. Ne?
Da ist, genau, und da ist Ende.
Ja,
und
ja,
du siehst halt, das sind Fußballer.
Ja.
Ne? Also auch ein Castro Montes, hat da irgendwie ein schwieriger Ball kam noch gestern, den irgendwie zwischen den Beinen hat er ihn dann verarbeitet und schnell gedreht, auch nochmal eine Top-Flanke gegeben. Und das ist halt auch so ein Punkt, wieso spielt der Mann denn nicht?
Ja, ja. Ja, das ist, also hat mich auch gewundert.
Viele,
ja,
viele offene Fragen und viele werden wir jetzt auch nicht beantworten.
Ja, nee, können wir nicht, weil letztendlich können diese Fragen nur die sportlich Verantwortlichen beantworten. Wir können es nur bewerten.
Was trotzdem wichtig, dass solche Spieler im Kader sind und davon braucht es dann vielleicht doch ein, zwei nächste Saison nochmal mehr.
Ich bin mal gespannt. Also jetzt hat Martel ja gefehlt. Manche sagen, das war auch sehr auffällig, aber gut, ich sag mal, einen schlechten offensiven Spielaufbau haben wir auch sonst. Also das war, also sorry, ist jetzt nicht böse gemeint, er ist nun mal kein offensiver Sechser. Ne?
Oder ja, zumal der ja quasi seine Position eingenommen hat mit Kraus, wie ich wirklich fand, mit der beste Mann war und er hat das Bülter-Tor auch noch eingeleitet.
Stimmt.
Also mit dem Pass. Und das ist so ein, der sah einfach aus, aber so einen Pass habe ich von Martel, glaube ich, fast noch nie gesehen. Also es ist ja so, und das ist ja genau das, was du sagst, dieser offensive Drang. Wobei ich den Punkt gar nicht verstehe, gerade gegen Heidenheim ist halt auch so eine Ochsenmannschaft, was so das Physische angeht. Da hätte so ein Martel natürlich ganz gut gepasst. Andererseits sagen dann auch viele, gerade, jetzt müssen wir nochmal was Negatives, finde ich, auch zu ihm sagen, der sieht ja aus wie, das ist ja ein Schrank. Und dann macht er trotzdem verhältnismäßig viele Fehler und auch die teilweise zu Gegentoren führen. Ne?
Ja.
Also auch Martel selber. Wenn ich mich an das Pauli-Spiel erinnere, wo der lange Ball kommt und Wahl köpft ihn, glaube ich, wieder in die Mitte und Martel steht direkt daneben, zum Beispiel.
Ja.
Ne? Und Fehler solcher Art unterlaufen ihm dann doch wieder recht häufig. Andererseits hat er auch ein paar wichtige Kopfballtore auch diese Saison gemacht. Ich bleibe dabei, wenn er das Angebot annimmt, was jetzt ja nicht mehr das von der Höhe ist wie das erste, dann finde ich es auch vollkommen gut und fein, dass er weiterhin Kaderspieler beim FC ist.
Was wir da natürlich brauchen, aber das werden wir natürlich beim Live-Talk noch mal ein bisschen intensiver besprechen, was wir für Spieler brauchen, ist für mich einfach mehr Spielgestaltung und offensives Potenzial im Mittelfeld.
Also das, was Johannesson so die ersten Wochen in Ansätzen gezeigt hat, aber dann durchgehend und was ein Hüseyin Basic diese Saison halt gar nicht auf die Platte gebracht hat.
Wir werden ja unsere Gäste fragen am Sonntag, aber wen würdest du denn jetzt von den Leihspielern verpflichten? Also ich meine, Kaminski ist ja schon klar, dass der bleibt. Ne? Aber
Kraus ist auch klar, wegen der Kraus Klausel. Ist auch
klar. Cenk, hast ja schon mal gesagt, dass das
eigentlich
ein Wackelkandidat für dich ist.
Ne? Ja, aber eigentlich ist es, finde ich, bei dem Preis, was er unterm Strich gezeigt hat, würde ich ihn trotzdem holen, aber die letzten Wochen hat er jetzt keine Eigenwerbung betrieben, finde ich. Davor hat er wirklich über 6, 7, 8 Spiele, finde ich, so grundsolide gespielt, dass man sagt, die 2 Millionen ist er wert und jetzt ist er gerade so ein bisschen am Wackeln. Lund, muss ich sagen, würde ich...
Ist angeblich schon entschieden.
Habe ich jetzt, finde ich, auch nicht so überrascht, weil wenn, sehe ich ihn eher als Backup, da brauchst du einen besseren Mann. Wen haben wir denn noch? Simpson-Pusey. Da sagte man ja zu Beginn der Saison, es sei irgendwas um die 10 Millionen. Jetzt, was die Klausel angeht, jetzt habe ich irgendwann mal was gelesen von 7 bis 8 Millionen. Da ist natürlich die Frage, gut, du würdest einen englischen U-Nationalspieler holen. Wenn der eine einigermaßen solide Saison spielt, ist es sehr wahrscheinlich, dass da viele Angebote von der Insel auch reinflattern. Du gehst aber natürlich trotzdem erstmal in dieses finanzielle Risiko und hast andererseits in dem vergangenen Sommer schon mal 10 Millionen für einen Innenverteidiger ausgegeben, der jetzt noch keine Paradesaison hingelegt hat.
Absolut nicht. Ne? Der kann aber noch kommen. Also
das glaube ich auch. Und das war ja irgendwie, das habe ich jetzt auch irgendwo gelesen, das weiß ich aber nicht. Er steht jetzt bei 14 Einsätzen und angeblich wird er ab dem 15. noch mal teurer.
Ja, das habe ich auch gelesen, ja.
Aber irgendwie wird es ja auch wieder passen, ne?
Ja, eventuell könnte das passen. Ne? Aber ja, wenn man Geld sparen kann, so ungefähr.
Also wenn ich mich jetzt final festlegen würde, gerade mit Blick darauf, dass jetzt auch wieder das erste Gerücht aufkam von irgendeinem Innenverteidiger, der in Dänemark, glaube ich, gerade spielt und verpflichtet werden soll und vielleicht, dass ein Julian Pauli zurückkommt und Timo Hübers dann hoffentlich im Laufe der nächsten Saison auch wieder dabei ist, würde ich sagen, Simpson-Pusey würde ich nicht verpflichten. Das ist für mich dann doch ein finanzielles Risiko, was so in FC-Sphären zu groß ist. Und Christopher Lund würde ich auch, glaube ich, dann, würde ich sagen, als Backup, dann würde ich ihn auch ziehen lassen und sagen, nein, und Cenk würde ich trotzdem holen.
Ja, Ah, okay. Also Simpson
da werden, Tuesday. Da werden einige Kommentare kommen, wo
ja, das wo sagen, erwarte ich. Ja. Haut rein. Also Simpson Tuesday sehe ich eigentlich sehr gerne, muss ich sagen. War für mich einer der besseren Spieler. Hat aber auch nur 10 Spiele gemacht in dieser Rückrunde. Immerhin. Und jetzt ist er ja auch noch ausgefallen wegen dieser Geschichte. Aber ich denke, das ist eine einmalige Sache. Fand ich übrigens auch richtig, das so zu machen.
Ja, ja, das ist also, gut. Okay.
Da muss man jetzt auch nicht immer alles kritisieren. Aber also, Simpson Tuesday würde ich schon gerne sehen. Aber ich habe auch ein bisschen, bei dem Preis muss ich dann auch schon zucken. Also das
und du musst ja bedenken, der hat die 2 Jahre vorher gefühlt gar nicht gespielt, dann kam er direkt zum FC, dann war aber im Laufe der Rückrunde jetzt auch schon wieder längere Zeit verletzt.
Naja, also da muss man genau hinschauen. Ich könnte es verstehen, wenn sie ihn holen, aber ich hätte auch durchaus Verständnis dafür, wenn man ihn nicht nimmt. Ne?
Und der Junge muss ja dann auch direkt liefern.
Ja,
also ich meine, das hat er auch größtenteils gemacht. Ich finde, er hatte nur ein Ausfallspiel, das war bei Pauli. Da war er so ab der 2. Halbzeit irgendwie so ein bisschen kopflos unterwegs. Aber da kann ich komplett verstehen, wenn sie es machen. Ich glaube, bei dem Preis muss aber schon länger nachdenken. Egal, ob es jetzt 7 oder 8 Millionen sind, das ist schon eine Hausnummer.
Ich glaube, das steht und fällt alles wieder mit El Mala. Ne?
Also ja, das ist so, klar. Genau.
Das wird der Transfer vollzogen, wird er nicht vollzogen? Ich meine, da können wir jetzt gar nichts zu sagen.
Das kann noch
bis in den Sommer, also in den Spätsommer dauern.
Das ist dann wie bei RTL früher hier Domino Day, ne? Wenn es dann losgeht. Und
naja, kennen wir ja. Ne? Ja. Der sozusagen D-Day oder wie heißt das am Ende? Ne?
Ja, Deadline Day.
Genau. Ne? Also, okay. Wir werden sehen, bis dahin dauert es noch.
Aber Lund würdest du auch nicht holen?
Nee. Nee, also ganz ehrlich nicht.
Und ehrlicherweise, da muss man ja sagen, der hat ja verdammt viel gespielt die Saison. Eigentlich
der war
durchgehend Stammspieler.
Weil du keinen anderen hattest. Ne? Also mehr oder weniger, weil du musst, wenn du erste Liga spielst und dann siehst, wie viel Lund letztendlich dann am Ende auch noch verbockt hat. Ne? Da waren doch wahnsinnig viele Sachen dabei.
Plus halt offensiv wenig Ertrag.
Es kam mir auch zu wenig Vorbereitung. Also von so deutschen Positionen erwarte ich natürlich auch mal Flanken. Sebulonsen ist auch so ein Fall. Der ist ja gekauft, also den haben wir. Aber der hat, glaube ich, nicht eine einzige Vorbereitung.
Nee,
hat der
eine
Vorbereitung? Nö.
Nee, also Lund hat jetzt eine gegeben. Letzte Woche seine erste bei Union zum 2-0 von Said.
Ja.
Sebulonsen würde ich jetzt sagen, nein. Bin ich mir aber nicht hundertprozentig sicher. Aber ich finde, der hat eine unfassbar schlechte Flankenqualität auf jeden Fall.
Ja.
Also die Sebulonsen-Flanken sind unfassbar schwach.
Leider.
Und dann haben wir halt noch einen auf der Außen, Castro Montes, den ich sehr gerne sehe, den ich aber nicht in der Viererkette sehe, weil er da defensiv zu wackelig ist und auch nicht der Schnellste ist. Der muss auf der Schiene spielen. Aber Innenverteidiger haben wir eigentlich trotzdem genug. Auf den baue ich auch nächste Saison vermehrt, wenn der Körper dann auch hoffentlich auch mitmacht, durchgehend.
Tja, das werden wir natürlich alles dann weiter begutachten und natürlich wieder drüber
diskutieren. Aber da gehen wir noch mehr in die Tiefe.
Ja, genau. Und vor allen Dingen am Sonntag, und da reden wir natürlich über das Bayern-Spiel, und da müssen wir uns jetzt hier, glaube ich, ehrlich machen mit Tipps und natürlich auch mit ein paar Aussichten fürs Spiel. Wie würdest du denn ins Spiel gehen? Also ich glaube nicht, dass wir jetzt Hurra-Fußball spielen werden. Ne?
Ja, aber mit einer hoffentlich erstmal besseren Einstellung als jetzt. Das ist schon mal relativ viel.
Muss anders sein.
Wobei der Faktor Bayern natürlich dann immer einer ist, wo sagen, okay, da wollen sich eigentlich alle immer gegen beweisen. Ne? Mhm. Nach dem Motto, gegen die Römer und wir sind die Gallier oder was auch immer. Wie würde ich ins Spiel gehen? so viele Umstellungsmöglichkeiten hast du ehrlicherweise nicht im Moment. Ne? Also das ist ja auch ein Teil der Wahrheit, wenn du dann auf die Bank geguckt hast, so in der 60. oder so, und hast gedacht, okay, Waldschmidt ist jetzt, kommt gleich, wen willst du denn sonst überhaupt noch offensiv bringen? Fällt dir jetzt auch nicht allzu viel ein. Ne?
Nee.
Also so wahnsinnig viel Variationsmöglichkeiten hast du nicht. Ich bin mir sicher, Martel wird irgendwie in die Startelf zurückkehren. Dann kannst du natürlich trotzdem noch auf Kraus bauen. Dann stellst du Martel vielleicht wieder in die Innenverteidigung, machst mal eine Dreierkette draus, damit auch Castro Montes wieder reinkommt. Dann hast du dann noch Sebulonsen. Ja, irgendwie sowas. Die Namen geistern mir jetzt gerade mal so durch den Kopf.
Ja.
Oder willst du unbedingt irgendeinen Youngster sehen? Oder?
Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, jetzt kannst du keine großen Experimente mehr machen. Außerdem, klar, die haben ja auch ein bisschen was zu rehabilitieren. Ne? Also man muss da eine ganz andere Einstellung sehen. Da geht es hauptsächlich drum. Also,
also
jetzt kommen wir, klar, das klingt jetzt wieder oldschool, aber da muss dann schon wirklich das Messer zwischen die Zähne. Ne? So nach dem Motto, wir wissen, wir sind nicht so gut wie ihr, aber wir machen alles wett durch Laufen, durch Grasfressen, mit allem Möglichen, versuchen, den Bayern Paroli zu bieten. Das muss einfach sein. Und da würde ich auch eine 4- oder 5-1 Niederlage verzeihen, wenn es denn am Ende wirklich...
Das muss man ja sagen. Das hat die Kwasniok-Spiele gegen Bayern ausgezeichnet, weil der hat gesagt, Messer zwischen den Zähnen, offenes Visier, wir gehen voll drauf. und sei es, dass wir nachher dafür bestraft werden. Aber dafür haben wir gerade am Anfang dieses Überraschungsmoment vielleicht. Okay, das ist jetzt gar nicht mehr so ein Überraschungsmoment, weil klar wussten sie. Mhm. Aber du bist halt jeweils in Führung gegangen, hattest auch Top-Chancen in beiden Spielen, fand ich. Und bist dann auch mit trotz 1-3 oder 1-4, glaube ich, in beiden Spielen dann sehr gut vom Feld gegangen. Und wenn so eine Leistung dann kommt zum Saisonende, dann kann ich damit auch sehr gut leben.
Also ich sage jetzt sogar schon meinen Tipp. Ich glaube, der FC wird sich da völlig überraschend ein 2-2 erkämpfen. Irgendwie.
Ne? Ah, dann also, sage ich 3-3.
Ah, 3-3, ja. Okay. Du kannst ja auch wie Sebastian Hellmann auf 4-4 gehen, aber das war, glaube ich, ist überhaupt sehr ambitioniert.
Es waren zumindest 2-2
ausgegangen.
Zumindest hat er unentschieden getippt, ja. Nee, dann bleibe ich bei 3-3.
3-3. Das ist auch mein letzter Spieltag, das wissen wir. Der produziert ja manchmal auch die lustigsten Ergebnisse. Ne? Da haben es ja schon 6-4 gegeben, sonst was alles. Also,
wenn. Kannst ruhig auch durchgehend offenes Visier spielen, aber Hauptsache du merkst, dass die Jungs Bock haben und Lust haben und sich voll dagegen stemmen. Ne? Ja, also ja. Ganz einfach.
Weil ganz ehrlich, die Bayern, ich glaube, die haben ja jetzt nur noch das Pokalfinale. Da ist, glaube ich, auch ein bisschen Spannung raus. Klar, die können auch noch, wenn sie einmal ins Laufen kommen.
Klar, und alle,
dann, ne,
natürlich, die haben
wenn
alle,
die Maschine einmal rollt, dann wird es schwierig.
Genau, wenn sie einmal im Flow sind, aber natürlich, wie du sagst, die haben jetzt auch dann nur noch das Pokalfinale vor sich, plus Riesenfaktor, 95% des Kaders fährt natürlich trotzdem noch zur WM. Ja. Also vielleicht kann es sein, dass dann dieses letzte Müh, gerade wenn du das Pokalspiel noch im Hinterkopf hast, plus dann was noch kommt, kann sein, aber die Hoffnung mache ich mir jetzt nicht, dass dann die Tür so weit auf ist. Aber Hauptsache, wir sehen einen FC, der sich auch wehrt und ich will auf jeden Fall ein paar Tore sehen.
Ja,
das ist ja eigentlich immer dieser 34. Spieltag, wie du schon sagst, der das auch gerne mal hervorgerufen, mal so ein 5-3 oder wie gesagt ein 3-3.
Schauen wir mal. Und am nächsten Tag haben wir dann so oder so, wir werden auf jeden Fall einen Abschluss feiern der Saison.
Als Bundesligist.
Genau, als Bundesligist. Und da freuen wir uns dann am Ende, trotz aller Diskussionen und Meckerei, dann trotzdem drüber, dass wir im nächsten Jahr einen erstklassigen Podcast anbieten können. Also das,
ja, absolut.
Also erstklassig sowieso, hoffe ich doch, ne? Aber erstklassig
und irgendwann auch dann auf Champions-League-Niveau.
Ja, so ungefähr. Da würden wir natürlich gerne mal hin. Wir arbeiten dran. Ja, dann sind wir durch. Für heute, ne? Dann war das sozusagen der Abschluss aus dem Studio, jedenfalls kurzfristig. Wir werden euch natürlich noch bekannt geben, wie unser Sommerfahrplan aussehen wird. Das werden wir alles noch in Ruhe besprechen, in internen Meetings an der Theke und euch das dann natürlich wissen lassen. Und am Sonntag, wie gesagt, ist Live-Talk angesagt.
Genau, letzte Karten sichern und alle, die da sind, da freuen wir uns jetzt schon drauf. Hoffentlich erheitert nach einem tollen Bayern-Spiel.
Wir werden sehen. Wir sehen uns ja da.
Wenn nicht, machen wir das Beste draus.
Alles klar. Julian, ich danke dir.
Ich danke dir.
Wir sehen uns dann nächste Woche oder am Sonntag wieder. Und euch wünsche ich noch alles Gute. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss zusammen. Ciao.
Das waren die FC Thekenphilosophen mit Ralf Friedrichs und Julian Witze. Abonniert unseren Podcast, bewertet uns und erzählt es weiter. Schaut auch gerne bei unserem YouTube-Kanal vorbei. Bis zur nächsten Folge.